Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Webcast. Zweites Quartalergebnis 2019 der Hypoport AG. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrags sind Ihre Leitungen stumm geschaltet. Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sollten Sie während der Konferenz die Hilfe eines Operators wünschen, so drücken Sie bitte Ihre Telefontasten Stern 0. Herr Ronald Slabke wird nun die Konferenz beginnen.
Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen im Halbjahrescall. So, das heißt Hypoport, im ersten Halbjahr 2019 in der Digitalisierung der Kredit- und Immobilienwirtschaft wieder einen großen Schritt vorangekommen. Das heißt ein Netzwerk von autonomen Unternehmen, die sich in vier Segmente gliedern. Alle vier Segmente haben zu dem deutlichen Wachstum des ersten Halbjahres 2019 beigetragen. Und insofern an der Stelle schon mal einen herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen hier bei Hypoport, die diese tolle Dynamik haben Wirklichkeit werden lassen. So, tolle Dynamik. Hypoport insgesamt ein Plus von 29% auf fast 160 Millionen Euro im Umsatz. Wir haben unser EBIT gesteigert auf knapp 16 Millionen Euro. Und die Wachstumsdynamik der einzelnen Segmente liegt zwischen plus 14% im Privatkundensegment und plus 94% bei der Versicherungsplattform. Das heißt eine insgesamt hohe Dynamik. Und wenn wir uns anschauen, was wir uns für das Gesamtjahr vorgenommen haben, mit einer Range von 310 bis 340 Millionen Euro im Umsatz und einem EBIT zwischen 32 und 40 Millionen Euro, sind wir genau on track für die Erreichung dieser Zielwerte 2019. So, das kennen Sie alle schon. Wir starten jetzt gleich erstmal mit einem kurzen Marktüberblick, um dann in die einzelnen Segmente einzutauchen. Und am Ende stehe ich dann wieder für eine Q&A-Session zur Verfügung. So, Marktumfeld hat sich im Wesentlichen nicht gegenüber den letzten beiden Calls zum Geschäftsjahr 2018 und zum ersten Quartal 2019 verändert. Deutschland ist weiterhin eine Zuzugsregion. Die Menschen werden hier immer älter. Immer mehr Singles wollen einen eigenen Hausstand gründen. Und insofern steigt der Bedarf an Wohnraum massiv an. Die lokalen Verwaltungen in Deutschland sind damit überfordert. Sie schaffen es nicht, für einen entsprechenden Neubau zu sorgen. Mieten steigen, Immobilienpreise steigen. Und weil immer neue Regulierungsideen durch die Gegend geistern, sinkt insgesamt die Zahl der Immobilientransaktionen, was dann im Ergebnis als Kombination aus den steigenden Preisen und der sinkenden Anzahl von Wohnimmobilientransaktionen zu einem im Großen und Ganzen stabilen Neugeschäft in der Wohnungsbaufinanzierung führt. Insgesamt ganz stabil heißt, zum ersten Halbjahr liegen wir laut Bundesbank bei plus 5%. Das ist ein leichtes Wachstum oberhalb der Inflationsrate. Es reflektiert aber nicht den eigentlich notwendigen Bedarf an Finanzierung für den Wohnungsbau, wie er aus den makroökonomischen Kennzahlen eigentlich abzuleiten wäre. Das heißt, wir stehen weiterhin auf der Bremse, trotz eines hervorragenden Umfeldes, wenn wir gerade auf die Zinsseite schauen. Wir hatten noch nie so niedrige Zinsen in Deutschland wie im ersten Halbjahr 2019. Das müsste eigentlich zu einem boomenden Immobilienfinanzierungsmarkt führen, aber wie gesagt, die lokalen Verwaltungen sind überfordert. Und daher mit gebremstem Wachstum gehen wir hier voran. Vielleicht, um dem ganzen Umfeldszenarium etwas Positives abzugewinnen. Gerade in dem Bereich des Mietwohnungsbaus, des sozialen Wohnungsbaus, der bezahlbaren Wohnungen wären große Aktivitäten notwendig. Da diese unterbleiben, gibt es einen immer stärkeren Druck im Mietmarkt, was die Bildung von Eigentum gerade für den deutschen Mittelstand immer attraktiver macht. In den Metropolregionen ist es zwischenzeitlich so, dass man, wenn man verlässlich Wohnraum haben möchte und nicht von politischen Entscheidungen abhängig sein möchte, muss man Eigentum bilden. Und bei teilweise 85-prozentigen Mieterquoten und nur 15-prozentigen Eigentumsquoten wie hier in Berlin ist das natürlich ein enormes Potenzial für die private Immobilienfinanzierung in Deutschland, das sozusagen dank der politischen Fehlentscheidungen jetzt so langsam gehoben wird. Es wäre sehr wünschenswert für Deutschland, wenn wir zu höheren Eigentumsquoten kommen. nicht nur das Hypoport davon profitieren würde und der Markt, sondern es würde natürlich auch insgesamt das Wohnumfeld deutlich stabilisieren und unsere Metropolen langfristig noch attraktiver machen. So, in diesem insgesamt sozusagen leicht positiven Umfeld haben sich die einzelnen Segmente von Hypoport alle sehr erfolgreich geschlagen. Das wissen Sie bereits. Wir starten wie immer mit der Kreditplattform, dort im Kern Europace als zentraler Marktplatz für die gesamte Branche, ergänzt um Geschäftsmodelle für die Sparkassen mit Finmas, Genopace für die Genossenschaftsbanken und freie Finanzberater, gerade die kleineren in der Branche, mit unseren Angeboten bei Qualitypool oder unserer Kooperation mit der Deutschen Bank Starpool beziehungsweise mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall Baufinex. Die Europace-Plattform blickt im ersten Halbjahr auf ein erneut starkes Wachstum oberhalb des Marktes zurück. Wir sind auf 32 Milliarden Euro Transaktionsvolumen gewachsen. Das ist ganz witzig, bis auf die Nachkommastelle genau unser Gesamtjahresvolumen des Jahres 2014. Also wir haben im ersten Halbjahr 2019 so viele Geschäfte abgewickelt wie im gesamten Jahr 2014. Ja, da sieht man auch die, sagen wir mal, gleichbleibende Dynamik in diesem Wachstum. Europace, das Segment Kreditplattform, gewinnt zweistellig Marktanteile jedes Jahr hinzu und hat sich insofern innerhalb von 5 Jahren, mal so über den Daumen, schon mal verdoppelt. Die Entwicklung wird von den beiden großen Produktsegmenten am stärksten getragen. Immobilienfinanzierung plus 16% und Bausparen plus 14%. Ein Ratenkreditgeschäft hat ein sehr starkes letztes erstes Halbjahr und kämpft hier jetzt noch mit dem Basiseffekt im ersten Quartal lagen wir ja noch mit minus 9% etwas stärker zurück. Jetzt haben wir ein bisschen aufgeholt, sind bei minus 7. Also wir robben uns langsam ran, dass wir auch wieder auf Wachstumskurs kommen in dem an sich etwas schwergängigeren Ratenkreditmarkt 2019, der sehr attraktiv ist für viel auch sehr risikobewusstes Geld oder risikofreudiges Geld. Spannende Entwicklung innerhalb der Kreditplattform jenseits des nachhaltigen Wachstums über eine lange Periode ist die Dynamik, die wir bei den Regionalbanken aktuell sehen. Lange Zeit war es ja so, dass die Sparkassen mit Finmas überdurchschnittlich performt haben mit Zugewinnen im Volumen von 50-70%. Diese Dynamik der letzten 2 Jahre hält an. Die Sparkassenorganisation digitalisiert sich, sie migriert auf Europace und das hat sich auch im ersten Halbjahr 2019 weiter fortgesetzt und alle unsere Bemühungen der letzten Jahre in Vertriebsaufbau, in Unterstützung der Migration haben sich ausgezahlt. Zwischenzeitlich sind 255 der 380 Sparkassen Finmas-Kunde, das heißt 2/3 aller Sparkassen sind an Europace bereits angebunden. Da wird jetzt die Dynamik in der Zahl der Vertragspartner langsam abnehmen. Unabhängig davon wird aber das Transaktionsvolumen in der heutigen Dynamik weiter steigen, weil die Anbindung als Vertragspartner immer nur der erste kleine Schritt ist auf dem Weg zur Digitalisierung einer Sparkasse. Da folgen noch viele kleine weitere Schritte in der Projektarbeit, ehe das Volumen in dem Partnergeschäft der Sparkasse und in den Filialen der Sparkasse dann auch vollständig über Europace abgewickelt wird. Also wir sehen hier einen tollen Trend. Wir spüren eine sehr positive Grundstimmung in der Sparkassenorganisation und insofern setzt sich die Entwicklung der letzten 2 Jahre hier schön fort. Die Genossenschaftsbanken hatten bis ungefähr Sommer letzten Jahres eine deutlich schwächere Dynamik zu verzeichnen. Da war man noch reserviert der Digitalisierung gegenüber. Mit viel politischer Initiative hat es die Bausparkasse Schwäbisch Hall geschafft, hier das Thema Digitalisierung in der Baufinanzierung in den Mittelpunkt zu rücken. Gemeinsam mit uns ja dann im letzten Jahr, im zweiten Quartal, auch Baufinex gestartet, als eine Initiative, die die Digitalisierung der Volks- und Raiffeisenbanken beschleunigen soll. Und insgesamt können wir heute sagen, ein Jahr später, dass all die Bemühungen, die wir gemeinsam mit Schwäbisch Hall, aber auch vielen anderen Partnern im genossenschaftlichen Verbund in die Veränderung der Grundstimmung, der Grundhaltung investiert haben in den letzten Jahren, tragen Früchte. Die Entwicklungsgeschwindigkeit, das Wachstum des Transaktionsvolumens bei den Volks- und Raiffeisenbanken hat sich dramatisch beschleunigt. Von unter 20% im letzten ersten Quartal kommt, über unter 40% zur Jahresmitte, bei dann knapp 60 zum Jahresende, sind wir zwischenzeitlich fürs erste Halbjahr bei im Schnitt 120% angekommen und wenn wir nur das zweite Quartal anschauen, sogar bei plus 154% Wachstum. Das heißt, hier ist richtig sozusagen Druck auf dem Kessel. Die Volks- und Raiffeisenbanken erkennen die Chance, die die Digitalisierung mit sich bringt und bewegen sich in einer hohen Dynamik zwischenzeitlich in Richtung europäischen Marktplatz. Auch hier haben wir zwischenzeitlich schon eine hohe Anzahl an Vertragspartnern. Mit 330 sind es bei knapp 900 Volks- und Raiffeisenbanken insgesamt ein gutes Drittel aller Banken. Eher die größeren, aber jetzt kommen halt auch die mittelgroßen und kleineren Volks- und Raiffeisenbanken zu uns, sodass auch hier eine hohe Dynamik in der Anzahl der Vertragspartneranschlüsse weiterhin da ist. Und wie Sie am Transaktionsvolumen sehen können, sich das dann auch in der Folge materialisiert. Wir sind uns sicher, dass sich diese hohe Dynamik auch weiter fortsetzen wird im genossenschaftlichen Finanzverbund, weil einfach die Stimmungslage so ist, weil die praktischen positiven Erfahrungen in der Breite für einen Anschluss an Genopes und Europes sozusagen Zeichen setzen und insofern dieses Sentiment gerade sich sehr schön und sehr erfreulich weiter beschleunigt hat. Die Regionalbanken gemeinsam sind ein wesentlicher Treiber für das Wachstum des europäischen Marktplatzes. Ihre zunehmende Größe und ihre hohe Dynamik sorgen dafür, dass sich auch die Entwicklung des Wachstums des Transaktionsvolumens sozusagen inkrementell leicht erhöht hat im zweiten Quartal. Und wenn wir hier ein bisschen nach vorn schauen, blicken wir ja sehr positiv auf die zweite Jahreshälfte 2019. Insgesamt können sich damit natürlich auch die Ergebniskennzahlen des Segments Kreditplattform sehen lassen. Ein Plus von 23% beim Umsatz. Hier wirkt neben dem stark gestiegenen Transaktionsvolumen auch die Servicelandschaft um Europace herum, die positive Umsatzbeiträge liefert. So insofern wachsen wir hier deutlich zweistellig und trotz hoher Investitionen auch weiterhin in den Vertriebsaufbau für die Regionalbanken und in neue Technologie steigt auch das EBIT erneut überproportional mit plus 25% jetzt auf 14 Millionen Euro. Also wir geben hier an allen Fronten Gas in der Kreditplattform und aufgrund der, sagen wir mal, inkrementellen EBIT-Marge jeder zusätzlichen Transaktion, die auf Europace abgewickelt wird von 100%, steigt dann trotzdem auch die EBIT-Marge, trotz der Zukunftsinvestitionen. Insofern eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung der Kreditplattform und das Herzstück des Hypoport-Netzwerkes, sozusagen der Motor, der es uns ermöglicht, dann aber auch gleichzeitig in vielen anderen Themen im Netzwerk zu investieren. So, damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. In viele andere Themen investieren. Wir haben im Juni eine Transaktion abgeschlossen und die REM Capital AG in das Hypoport-Netzwerk geholt. Wir haben 100% der Anteile erworben. REM Capital ist ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, das sich auf die Finanzierung des deutschen Mittelstandes im Wesentlichen mit öffentlichen Fördermitteln und Zuschüssen konzentriert hat. Wir jetzt zwischenzeitlich, REM Capital, berät den deutschen Mittelstand, wo es auf Ebene der Bundesländer, des Bundes oder der Europäischen Union Fördertöpfe gibt, die man in die Finanzierung seines eigenen Unternehmenswachstums einsetzen kann und sich insofern wirtschaftlicher finanzieren kann. Das ist eine tolle Erfolgsstory von REM Capital. Die beiden Gründer haben hier ein wunderbares Unternehmen aufgebaut und gezeigt, dass man in Deutschland den Mittelstand in Finanzierungsfragen qualitativ beraten kann und dabei auch gutes Geld verdienen kann. Wir Hypoport haben uns bereits vor 2 Jahren dazu entschieden, im Rahmen eines Projektes der Dr. Klein Firmenkunden AG auszuprobieren, wie es möglich ist, im Firmenkundengeschäft in Deutschland mit den Ideen unserer Kreditplattform, der Europace-Plattform, Geschäft zu machen. Also wo ist der größte Bedarf nach Digitalisierung im Firmenkundengeschäft? Wir haben in dieser Projektarbeit, in diesem sozusagen Kennenlernen des Marktes, den deutschen Mittelstand für uns entdeckt, ein kleines Corporate Finance Team aufgebaut, dem es auch in den letzten 2 Jahren schon gelungen ist, substanzielles Geschäft im deutschen Mittelstand zu finanzieren. Das Ganze noch sozusagen recht händisch, mit wenig technischer Unterstützung. Aber wir haben den Markt kennengelernt und verstanden, was der deutsche Mittelstand, was die deutsche Kreditwirtschaft brauchen, um effizienter zusammenarbeiten zu können. Mit der Akquisition von REM Capital hebeln wir jetzt dieses Investment. Wir schaffen mit REM Capital für unsere praktischen Erfahrungen im Corporate Finance Bereich die richtige Plattform, um der großen Zielkundschaft von REM Capital zusätzliche Dienstleistungen bei der Finanzierung ihres Unternehmenswachstums anbieten zu können. Und wir schaffen mit der Integration unseres eigenen Angebots von Dr. Klein und von REM Capital einen großen Corporate Finance Berater in Deutschland. Der wiederum ist die Voraussetzung, dass wir eine Europace-ähnliche Plattform für Unternehmenskredite in Deutschland zünden können. Diejenigen, die uns schon länger verfolgen, wissen, dass ohne Dr. Klein als Privatkunden Baufinanzierungsvermittler die Europace-Plattform nie hätte gezündet werden können, weil am Anfang immer ein Henne- und ein Ei-Problem da ist. Wer sind die ersten Kunden und wer sind die ersten Banken, die eine derart digitale Lösung unterstützen? Mit REM Capital sorgen wir dafür, dass das Henne-Ei-Problem aufgelöst wird. Wir haben bereits im letzten Jahr begonnen, die Plattform für Unternehmensfinanzierung zu bauen. Anfang nächsten Jahres wird sie mit den ersten Komponenten live gehen, die ersten Prozesse unterstützen in der Zusammenarbeit von Mittelstandsunternehmen, Beratern und kreditgebenden Banken in Deutschland. Damit weiten wir den Scope unseres Segments Kreditplattform um ein zusätzliches Produktsegment im deutschen Kreditmarkt aus. Nach dem großen Immobilienfinanzierungsmarkt, dem kleinen Ratenkreditmarkt, kommt jetzt also auch noch der Unternehmenskreditmarkt dazu. Und wir digitalisieren ein weiteres Produktsegment der deutschen Kreditwirtschaft. Das ist eine spannende Entwicklung. Sie haben aus der Timeline aber schon herausgelesen, es wird uns die nächsten Jahre beschäftigen, sowohl die technologischen Voraussetzungen zu schaffen und den Marktplatz entsprechend in die Industrie zu bringen. Und mit der Skalierung von REM Capital und dem Werben weiterer Partner für die Plattform natürlich dann auch für die entsprechenden Marktvolumen zu sorgen und das Transaktionsvolumen, das wir dann auch auf diesen Teil unserer Marktplatzwelt brauchen. So, nach dem Ausblick und dem Einstieg mal kurz in die jüngste Entwicklung gehen wir zurück zum ersten Halbjahr und zu unserem nächsten Segment, dem Privatkundengeschäft. Dr. Klein als Franchise-System positioniert sich ja als Markengeber und Online-Akquisitionskanal zwischen dem Verbraucher, dem Franchise-Nehmer und Berater und der Nutzung der Europace-Technologie. Dr. Klein ist der zweitgrößte unabhängige Baufinanzierungsvertrieb in Deutschland, gerade auch wieder ausgezeichnet als der fairste Finanzvertrieb in Deutschland und insofern auch eine Erfolgsstory in unserem Netzwerk. Das Wachstum des ersten Halbjahres im Transaktionsvolumen liegt bei nur 11%, also weit oberhalb weiterhin des Marktwachstums, aber nicht ganz zweistellig oberhalb des Marktwachstums. Hier haben wir eine gewisse Konsolidierung nach dem starken und sehr dynamischen Wachstum des letzten Jahres. Der Personalaufbau liegt bei 9%. Also es gelingt uns auch mehr Franchise-Nehmer und beziehungsweise mehr Berater ins Netzwerk zu bekommen. Aber wir haben auch ein extrem starkes Vorjahr, auf das wir hier gerade zurückblicken. Und insofern, wir konsolidieren hier gerade, wachsen in eine neue Größe, haben ein paar sprungfixe Kosten, die auch dafür sorgen, dass wir ein bisschen mehr Personal in der Zentrale brauchen, um die Größe zu stemmen, steigern unsere Qualitätsansprüche und das ist auch neu hier, in den letzten Quartalen investieren immer stärker in die Digitalisierung der Schnittstelle zwischen Verbraucher und Berater. Etwas, was Dr. Klein zusätzlich zur Europace-Welt tut, um hier sich auch deutlich im Markt zu differenzieren und positive Akzente zu setzen. Aus dem gestiegenen Transaktionsvolumen resultiert auch der entsprechende Umsatzanstieg. Erstmalig über 50 Millionen in einem Halbjahr Umsatz für Dr. Klein. Auch eine tolle Leistung und ein schönes Wachstum. Neben den Skalierungsinvestitionen, die wir da gerade haben, und den IT-Investitionen kämpft Dr. Klein ein bisschen damit, dass der Erfolg von Finmas und Genopace dafür sorgt, dass das Volumen von Dr. Klein auf hunderte Banken zwischenzeitlich verteilt wird. Das ist super aus Sicht des Verbrauchers. Nirgendwo bekommt er mehr Baufinanzierungsangebote aus einer Hand als beim Dr. Klein Franchise-Nehmer. Aber das sorgt auch für erheblichen zusätzlichen Aufwand jetzt gerade in der Verhandlung von attraktiven Konditionen mit Produktanbietern jenseits dessen, was als Standard auf der Europace-Plattform hinterlegt wird. Und dieses Nachverhandeln des Produktangebotes und der Vergütung des Netzwerks Dr. Klein, das bindet Personalressourcen, beziehungsweise mussten wir auch dort ein bisschen aufbauen und sorgt dafür, dass wir gerade da auch entsprechende Rückgänge in der Profitabilität akzeptieren müssen, weil wir mit vielen kleineren regionalen Banken noch nicht die entsprechenden attraktiven Rahmenbedingungen schaffen konnten, wie wir sie mit den traditionell großen Privatbanken seit Jahrzehnten haben bei Dr. Klein. Insofern hier müssen wir investieren in Produktmanagement und in die Verhandlung mit Bankpartner, und auch das drückt etwas auf die EBIT-Marge, die aktuell sozusagen rückläufig war. Wir liegen mit 4,5 Millionen Euro EBIT-Beitrag des Segments Privatkunden doch deutlich unter dem Vorjahr gerade. Etwas, was aber temporärer Natur sein wird, wenn wir die Zukunftsinvestitionen materialisieren, die wir hier gerade tätigen, und es uns gelingt, mit dem Produktmanagement Waffengleichheit zwischen kleinen und großen Banken herzustellen in der Attraktivität der Vergütung für Dr. Klein, dann wird sich auch die EBIT-Marge hier wieder erholen. So, damit sind wir auch schon beim nächsten Segment, eines unserer großen Investitionsfelder. Wir sind auf dem Weg, eine Immobilienplattform zu schaffen. Wir richten uns hier, Status quo, an zwei zentrale Akteure in der Immobilienwelt. Auf der einen Seite die Immobilienwirtschaft, der wir mit Dr. Klein schon lange die Finanzierungslösung stellen und denen wir seit Mai letzten Jahres mit FIO auch eine Verwaltungsplattform, ein ERP-System zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite die Kreditwirtschaft, die in Deutschland der größte Immobilienmakler ist. Auch hier adressieren wir mit FIO und der Vermarktungsplattform von FIO einen wichtigen Akteur in der Geschäftsanbahnung von Immobilientransaktionen. Und mit der Value AG bewerten wir in Deutschland für die Kreditwirtschaft jede Immobilie, sodass wir Verlässlichkeit und Sicherheit und Geschwindigkeit in den Bewertungsprozess des Marktes bringen, der ja sehr eng mit dem Finanzierungsprozess verbunden ist. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Produktsegmente der Immobilienplattform schauen, dann ergibt sich ein, sagen wir mal, gemischtes Bild. Im Bereich der Finanzierung der deutschen Wohnungswirtschaft blicken wir auf ein stabiles erstes Halbjahr zurück. Nach einem schwachen Jahresstart war das ein ganz ordentliches zweites Quartal. Es war trotzdem davon gekennzeichnet, dass wir ein extrem niedriges Zinsniveau, aber auch ein leicht rückgängiges Zinsniveau hatten, was dann gewöhnlich nicht dazu führt, dass besonders viele Projekte abgeschlossen werden. Trotzdem sozusagen solide auf Vorjahresniveau performt das Segment. Was uns hier noch fehlt, ist sozusagen die Welle an sozialem, bezahlbaren Wohnungsbau, die eigentlich durch die deutschen Metropolregionen schwappen müsste. Ich hatte das im Marktumfeld schon kurz ausgeführt. Es gibt alle möglichen Regulierungsbestrebungen immer wieder. Dies führt auch dazu, dass zurzeit Projekte verschoben werden, auf Eis gelegt werden, weniger modernisiert wird oder geplant wird, weniger zu modernisieren und damit weniger Kreditmittel aufgenommen werden. Eigentlich müsste die deutsche Wohnungswirtschaft gerade ein großer Kreditnachfrager sein. Wir haben eine historische Aufgabe zu lösen. Auf der anderen Seite haben wir extrem niedriges Zinsniveau. Es gibt eigentlich keinen besseren Moment, um in deutschen Wohnungsbestand, in deutschen Metropolen zu investieren und zu bauen. Das bleibt leider noch aus. Hier warten wir immer noch darauf, dass die Politik aufhört, die Rahmenbedingungen falsch zu setzen. Weiter geht's auf die Vermarktungsseite. Hier wächst FIO in kleinen Schritten mit Unterstützung von Finmas und Genopace gerade. Wir gewinnen einzelne weitere Partner. Wir schließen die Migration von Partnern auf die neue FIO-Vermarktungswelt ab und setzen auch langsam inkrementelle Preiserhöhungen durch. Das ist das kommt langsam in Schwung. Die plus 91% beim Umsatz überzeichnen das etwas. Hier ist eine ganze Menge anorganisches Wachstum aus der FIO-Akquisition noch dabei. Insgesamt sehen wir, dass die mit der FIO-Akquisition verbundenen Hoffnungen auf Synergieeffekte sich materialisieren. Aber wir lernen auch mal wieder, dass B2B-Geschäft immer etwas zäher ist, dass man ja auch, oder wir auch es gewohnt sind, behutsam und fair mit unseren Partnern und Kunden umzugehen. Und insofern zieht sich die Realisierung der Synergieeffekte hier gerade etwas hin. Nichtsdestotrotz, es ist genau das Richtige, was wir hier tun. Wir verbinden die Immobilientransaktion mit der Finanzierungstransaktion, machen daraus einen integrierten Geschäftsprozess. Damit werden die Regionalbanken gerade in der Zukunft sehr viel erfolgreicher sein im Wettbewerb mit nicht integrierten kleineren Maklern. Und insofern werden wir von deren Wachstum auch in der Zukunft verstärkt profitieren können und auch unseren Teil an dem Erfolg und an der Unterstützung in der Wertschöpfungskette hier in Form von Wachstum sehen. Ebenfalls auf Wachstum setzt Value AG und damit die Bewertungseinheit innerhalb der Immobilienplattform. Hier ist es uns ja wichtig, dass wir schaffen, in enger Anlehnung an den Beratungsprozess und Neugeschäftstransaktionsprozess von Europace auch die Immobilienbewertung zu standardisieren, zu automatisieren und mit dem Beratungs- und Transaktionsprozess zu integrieren. Hier investieren wir viel in diesen Integration, aber auch in einen massiven Personalaufbau, um das starke Wachstum, was wir hier von Seiten der Europace Bankpartner sehen, als Nachfrage auch stemmen zu können. Hier müssen wir viel noch mit Menschen skalieren, weil das sowohl regulatorisch als auch vom jetzigen Grad der Automatisierung in der Branche noch notwendig ist. Aber wir sehen ein enormes Potenzial durch viel Softwarelösungen und IT, die Produktivität unserer Mitarbeiter und dann damit am Ende der gesamten Bewertungsbranche in Deutschland zu steigern. Wir blicken hier auf ein schönes inkrementelles Wachstum. Die 111% sind natürlich auch wieder durch anorganisches Wachstum noch geprägt, aber auch das organische Wachstum hat hier eine hohe Dynamik und liefert deutliche Beiträge zum Gesamtwachstum von Hypoport. Wenn wir gleich auf die Ergebniskennzahlen blicken, gerade der Bewertungsbereich ist aber auch noch etwas, wo wir anfangs Verluste in Kauf nehmen, um ein skalierbares Geschäftsmodell aufzubauen, wo wir viel offline gerade skalieren über mehr Mitarbeiter, aber wo wir auch gleichzeitig massiv in Technologie investieren, um in der Zukunft ein hochprofitables Modell im deutschen Bewertungsmarkt etabliert zu haben. So, also insgesamt der Blick auf die Kennzahlen plus 44% beim Umsatz zeigt, dass die Immobilienplattform insgesamt auf Wachstumskurs ist, sich auch die Hoffnungen, die wir mit den Akquisitionen des letzten Jahres verbunden haben, zwischenzeitlich materialisieren. Die Volatilität nimmt ab, die Bedeutung des Finanzierungsgeschäftes sinkt langsam in der Wirtschaftlichkeit dieses Segments. Auch wenn wir jetzt im ersten Halbjahr nochmal einen Rückgang von 800.000 Euro insgesamt im EBIT gesehen haben, ist das etwas, was insgesamt on track ist und wo wir die Basis dafür schaffen, im Immobilienmarkt in Deutschland, gerade im Wohnimmobilienmarkt in Deutschland, auch in der Zukunft eine außerordentliche Rolle zu spielen. So, wenn wir bei außerordentlichen Rolle sind, passt das auch als gute Überschrift für unser letztes Segment, die Versicherungsplattform mit Smart InsurTech. Bieten wir ja der gesamten Versicherungsvertriebsseite eine digitale Plattform von der Lead-Generierung über die Erstberatung des Kunden, über den Produktvergleich, den Transaktionsabschluss, das Vertragsmanagement, die Provisionsabrechnung und sämtliche Bestandsprozesse. Wir sind der einzige Full-Service-Anbieter in der Versicherungswelt, der großen Partnern aus dieser Industrie diese Lösungen anbieten kann. Zu unseren präferierten Partnern zählen heute schon die neu gestarteten InsurTechs dieser Welt, die sich in die Kundenschnittstelle hineingraben, die traditionellen markengebundenen Vertriebe, die ihr Kundenportfolio beraten und große Versicherungsbestände aus einer Vielzahl von Versicherungsgesellschaften heraus generieren und zu betreuen haben, aber auch Maklerpools, die gerade die kleineren Versicherungsmakler um die Ecke dann betreuen. Zum Segment gehört auch unser eigener Maklerpool wieder, Quality Pool, das Angebot an Lieschen Müller Versicherungsdienstleistungen GmbH, damit auch sie Zugang zur Smart InsurTech Technologie bekommen kann. Smart InsurTech ist im ersten Halbjahr auch wiederum gestützt von anorganischem Wachstum um fast 94% gewachsen auf über 20 Millionen Umsatz erstmalig. Wir generieren damit zwischenzeitlich einen Rohertrag von 10 Millionen Euro. An der Rohertragsmarge kann man auch sehen, es gibt auch hier wieder Pass-through durchgeleitete Provisionen in der Größenordnung von knapp 10 Millionen Euro, wo wir also gerade bei Quality Pool Provisionen für kleinere Partner vereinnahmen und dann durchleiten und unseren Teil der Transaktionserlöse für die Smart InsurTech Plattform dann auch einbehalten. Also an dem Ratio sieht man aber auch, wie hoch die sozusagen Wertschöpfung der Plattform ist und wie schön das dann auch weiter skaliert. Das erste Quartal hatten wir ja profitabel abgeschlossen. Im zweiten Quartal kam jetzt ein kleines Minus nochmal dazu. Insgesamt zum Halbjahr schreiben wir eine kleine rote Null. Das ist so auf dem Zielkorridor für das Segment. Wir wollten ja in diesem Jahr kein Geld mehr in Anlaufverluste investieren. Da sind wir on track. Wir sehen, dass unsere Investitionen in Technologie vom Markt angenommen, begeistert aufgenommen werden. Wir sehen in den Gesprächen mit all den Zielkunden, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, dass es eine Einstimmigkeit in dem Markt gibt, dass an einer gemeinsamen technologischen Lösung für den Markt kein Weg vorbeiführt und dass Smart InsurTech genau der richtige ist, um diese Lösung zu bieten. Keine einzelne Versicherungsgesellschaft, kein einzelner Maklerpool und auch kein Start-up kann der Industrie diese Verlässlichkeit, diese Unabhängigkeit bieten, wie es Hypoport das kann. Und insofern sind mittlere und große Player der Branche sich einig, dass Smart InsurTech derjenige sein wird, der den Versicherungsmarkt in Deutschland digitalisiert. Woran es noch etwas hapert, sind schnelle Umsetzungen von Projekten. Wir sind in guten Dialogen, wir sind in guter Projektarbeit, aber es ist auch, wenn man sich die gesamte Branche anschaut, gerade noch ein sehr zäher Prozess. Also wir sind noch nicht in der Dynamik, wie wir sie bei Europace in den Jahren 2005, 2006 erlebt haben, wo in hoher Geschwindigkeit Altsysteme abgeschaltet worden sind und Migrationen auf Europace damals erfolgt sind. Jetzt gerade sind wir immer noch in der Vorbereitung derartiger Projekte, in dem vorsichtigen technologischen Austasten. Wir glauben, dass es Zeit ist, dass diese Branche insgesamt die Geschwindigkeit erhöht in der Veränderung, damit wir es schaffen, möglichst bald den enormen Nutzen aus einer gemeinsamen Digitalisierung des Informationsflusses dann auch zu heben und die Milliarden an Kosten, die da gerade in Form von Sachbearbeitern im Backoffice verbrannt werden, dann auch einzusparen. Im Interesse des Kunden und im Interesse der Leistungsfähigkeit der deutschen Versicherungsmakler wäre das jetzt der richtige Moment, um hier mal aufs Gaspedal zu gehen. So, damit sind wir im Überblick. Starkes Wachstum als Summe der drei stark wachsenden Segmente, keine Frage. Ergebnis auch positiv ausgeweitet, stärkstes Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Natürlich unter Verarbeitung von massiven Zukunftsinvestitionen. Das kennen Sie von uns. Wir schauen in die Zukunft und versuchen, so viel wie möglich Gas zu geben in den unterschiedlichen Entwicklungsfeldern. Und sozusagen neben den neuen Themen, wie jetzt dem Unternehmenskreditgeschäft, sind wir natürlich sowohl in der mobilen Plattform als auch in der Versicherungsplattform so schnell wie möglich in der Expansion unserer Marktposition unterwegs. Aber selbst in unserem Kernsegment Kreditplattform investieren wir immer noch erheblich in IT und den Aufbau von Vertriebsressourcen. Genau, insofern auch ein Plus von 18% bei den Mitarbeitern. Wir sind zwischenzeitlich bei 1632 Mitarbeitern angekommen. Sozusagen der Hypoport Talentpool wächst. Wir werden immer stärker, immer solventer und sind damit ein immer besserer Partner für die drei Industrien, die wir hier gerade digitalisieren. Auf der Landzeitachse kann man auch sehen, dass wir die Phase des Skalierens und Expandierens, die wir 2014 begonnen haben, nun das fünfte Jahr in Folge fortsetzen. Auch dieses Jahr wieder zweistelliges Wachstum in der Top- und Bottomline zu erwarten. So viel von mir. Ich würde jetzt die Frage- und Antwortrunde einleiten und übergebe jetzt erstmal zurück an Frau Bayer.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Und wir haben eine Frage von Mario Furberg von Warburg Research.
Hallo, Herr Furberg.
Hallo, Herr Slapke. Zunächst mal Glückwunsch zu einem guten zweiten Quartal. Ich habe gleich mehrere Fragen, wenn ich darf. Und zwar zunächst mal zu der REM. Ich gehe davon aus, dass da zunächst einmal Wachstumsinvestitionen folgen werden, sodass der Ergebnisbeitrag hier doch sehr überschaubar bleiben dürfte. Ab wann konsolidieren Sie die REM und ist sie bereits unsererseits auch in der Guidance enthalten? Und was wären Ihre mittelfristigen Erwartungen an das Geschäft? Die zweite Frage, wie lange, glauben Sie, wird die Anbindung der neuen Vertriebspartner im Bereich Privatkunden andauern? Ist das was, was dieses Jahr erledigt sein sollte und 2020 dann wieder mit einer höheren Marge zu rechnen ist? Dann die dritte Frage, welchen Anteil an den Verwaltungsergebnissen macht FIO aus? Und Sie sagten ja, dass da die Dynamiken noch etwas schneller sein könnten. Glauben Sie, dass sich das im nächsten Jahr noch besser entwickelt? Und zu guter Letzt, wie viel vom Umsatz und Ergebnis ist aktuell anorganisch? Und ich glaube, der Umsatz dürfte es deutlich mehr sein als im Ergebnis. Und wie viel organisch?
Ja, da würde ich doch gern. Also fangen wir mit REM Capital an. Wir konsolidieren ab 1.7. Für das zweite Halbjahr rechnen wir nicht mit wesentlichen Ergebnisbeiträgen. Insofern haben wir unsere Guidance auch dann nicht angepasst. Für das nächste Jahr rechnen wir bereits mit wesentlichen Ergebnisbeiträgen in der Größenordnung von 2 Millionen Euro aufwärts. Nächste Fragenkomplex war das Privatkundengeschäft. Die Anpassung des Produkteinkaufs und dem Verhandeln attraktiver Konditionen mit den zwischenzeitlich mehr als 500 Regionalbanken. Das wird ein inkrementeller Prozess. Das ist nichts, was zu einem bestimmten Stichtag abgeschlossen sein wird. Wir glauben aber, dass wir nächstes Jahr, und das war Ihre wichtigste Frage, auch wieder die Umkehr in der Margensituation erreichen werden. Das heißt, nächstes Jahr mit einer höheren Marge operieren werden, als wir das dieses Jahr gemacht haben. Also auch substanziell höher. Wir werden noch nicht auf das Jahr 2018 wieder zurückkommen, aber wir werden uns deutlich in diese Richtung bewegen. FIO, Systemlandschaft und die Dynamik dort. Für die Vermarktungsseite sind wir uns sicher, dass wir in den nächsten 5 Jahren unsere Umsatzerlöse deutlich steigern werden. Also deutlich heißt bei uns, also zweistellig. Der Anpassungsprozess jetzt gerade an unsere Geschwindigkeit hält an und sozusagen bindet gerade Zeit, bindet gerade Kraft und materialisiert sich nicht unmittelbar, gerade auch aufgrund der Struktur des SaaS-Geschäftes, dass da eine gewisse Verzögerung dann immer drin ist und sich viele Themen erst im Folgejahr dann niederschlagen. Also insofern, ja, wir glauben, dass FIO mit der Vermarktungswelt dann auch deutlich beitragen wird zum Wachstum der Immobilienplattform. So, und wie viel ist anorganisch, wie viel ist organisch? Also auf Umsatzebene kann man das grob sagen, weil auch natürlich die akquirierten Unternehmen, also gerade wenn die Integration schnell verlaufen ist, dann auch relativ schnell anfangen zu wachsen. Wir reden über ungefähr 20% organisches Wachstum im ersten Halbjahr 2019. Das heißt, unter 9% waren anorganisch.
Okay, Dankeschön.
Auf der Tragseite kann man es nicht differenzieren. Das ist nicht realistisch mehr dann.
Ja, okay. Dann vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Ihre mittelfristigen Erwartungen an das Corporate Finance Geschäft, was ist da so zu erwarten? So auf 4-5 Jahressicht?
Das ist noch weit weg. Also ich denke, das ist etwas, wo wir anfangen können, im Laufe des nächsten Jahres darüber zu sprechen, wenn wir die Plattform live haben. Und wenn wir merken, in welcher Geschwindigkeit andere Corporate Finance Berater sich dann auch zur Plattform committen und für eine entsprechende Transaktion sorgen. Also das ist jetzt noch zu früh, die Geschwindigkeit der Adaption in diesem Markt abzuschätzen. Da lernen wir ja auch mit jeder neuen Plattform gerade dazu, wie schnell das geht und wie man diese Prozesse beschleunigen kann.
Okay, vielen Dank.
Zur Erinnerung, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Ihre Telefontasten 0 und 1. Und die nächste Frage kommt von Philipp Hessler von Pareto Securities.
Ja, guten Tag, Philipp Hessler von Pareto. Ich hätte auch ein paar Fragen. Hallo, Herr Schlappke. Und zwar zum einen würde mich interessieren, in Europace hat die Marge sich erfreulich weiter leicht erhöht im ersten Halbjahr. Sehen Sie da, dass die aufgrund der Skalierbarkeit weiter nach oben geht oder weil Sie ja weiter investieren müssen, ist da so 22% so ein bisschen das Ende der Fahnenstange erreicht? Dann nochmal zur REM-Akquisition. Würde mich interessieren, wie die nochmal jetzt genau Geld verdienen. Also das ist letztendlich ein Beratungshaus und die verdienen halt an der Beratung ihrer Kunden Geld, dass sie das vielleicht nochmal ganz kurz verifizieren könnten. Und dann zu der Plattform, die sie da aufbauen wollen. Vielleicht, ob Sie da noch ein bisschen was sagen könnten zu der Profitabilität, was für Margen da möglich wären. Dankeschön.
Ja, Europace-Marge, also die 22%, die Sie gerade genannt hatten, sind vermutlich die Umsatz, sozusagen EBIT zur Umsatzmarge. Also jetzt mal abgesehen davon, dass da sozusagen jedes Quartal bzw. jedes Jahr auch das durchgeleitete Vermittlungsgeschäft den Umsatz etwas aufbläht und wir insofern lieber auf die Rohertragsmarge zu EBIT schauen. Also grundsätzlich, und insofern die Aussage gilt für Rohertrag zu EBIT, sind wir lange nicht am Ende der Fahnenstange. Also wir investieren weiterhin, ja. Wir versuchen das auch so schnell wie möglich in Bezug auf Skalierung, also mehr IT-Teams und mehr Vertriebsmitarbeiter an Bord zu holen. Aber das organische Wachstum ist da ja auch limitiert. Und insofern, wenn die Plattform schneller und im Transaktionsvolumen wächst, gibt es da auch eine entsprechende Outperformance nach oben. Also ich würde mit einem inkrementellen Margenanstieg rechnen für die nächsten Jahre und das Ganze kann sich auch sehr positiv dann weiterentwickeln auf einem Horizont von 5 bis 10 Jahren. REM Capital, Geschäftsmodell, wie auch unser Corporate Finance Berater, sind Beratungsmodelle, wo der Kunde einen Prozentsatz der Finanzierungssumme an den Berater zahlt bei erfolgreichem Abschluss der Finanzierung gewöhnlich. Wir reden so hier über den Daumen über etwas, was ähnlich dem auch ist, was wir im Bereich der institutionellen Kunden der Wohnungswirtschaft kennen, also 0,4 bis 0,5% der Darlehenssumme fließen an den Berater. Perspektive, Geschäftsmodell der Transaktionsplattform. Wir gehen heute davon aus, dass das ein Geschäftsmodell sein wird, wo wir ähnlich wie Europace eine Transaktionsgebühr bekommen, unabhängig von der Vergütung des Corporate Finance Beraters, sondern dafür, dass wir der Bank Marktzugang verschaffen und die Möglichkeit geben, effizient an Ausschreibungen von mittelständischen Krediten teilzunehmen. Wir reden dort über ein Kreditvolumen oberhalb von 5 Millionen pro Tranche, also schon der richtige deutsche Mittelstand, der Maschinenbauer, die Hypoport AG, also solvente Kunden, die regelmäßig Kreditengagements im Millionenbereich ausschreiben. Potenzial dort, wir glauben, dass das ein Markt ist, der sich so in der Größenordnung von 50 Milliarden Euro Neugeschäft im Jahr bewegt. Das heißt, wenn man jetzt mal dieses Kernsegment Mittelstand dann auch erstmal nur fokussiert, liegen wir so bei einem Viertel der oder einem Fünftel der heutigen Europace-Plattform als sozusagen Marktpotenzial. Ich hoffe, damit habe ich die Frage schon grob beantwortet. Wie groß kann das werden und wo kann das hingehen?
Und die Transaktionsgebühr, würden Sie da eine ähnliche vermuten wie bei Europace, oder?
Wir würden davon ausgehen, dass wir in einer ähnlichen Größenordnung operieren. Jedenfalls, wenn man die gleichen sozusagen Durations, die ganzen gleichen Finanzierungslaufzeiten unterstellt.
Okay, super, vielen Dank.
Dafür nicht.
Und die nächste Frage kommt von Jochen Schmidt von Metzler.
Ja, guten Tag, Herr Slabke. Vielen Dank. Hallo, Schmidt. Ich hätte eine Frage zur Versicherungsplattform, wenn man den Umsatz nur in Q2 betrachtet, der Rückgang gegenüber Q1. Ich denke, das ist im Wesentlichen ASC, saisonal bedingt. Vielleicht können Sie das bitte noch kurz erläutern. Danke.
Ja, das ist schon richtig erraten. Also wir haben eine gewisse Saisonalität in dem Assekurateursgeschäft von ASC und die überzeichnet jetzt gerade das positive Wachstum im Grundgeschäft.
Danke.
Und wir haben im Moment keine weiteren Meldungen mehr.
Ja, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich über ein tolles erstes Halbjahr berichtet zu haben und blicke jetzt 3 Monate in die Zukunft. Wir hören uns hier wieder beim nächsten Call zu den 9-Monatszahlen und ich bin guter Dinge, dass wir erneut dem Markt zeigen können, dass unser Wachstumskurs sich fortsetzt, dass wir auf dem richtigen Track sind und dass wir erfolgreich die 3 Industrien Kredit, Immobilie und Versicherung digitalisieren. Ich danke Ihnen. Bis bald. Macht es gut.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Ihre Leitungen werden abgeschaltet.